No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nogo mit Ausgabe 142. Servus Stefan, wir sind gleich auf.
Hallo Markus, ja das stimmt, wer hätte das gedacht?
Ja, ich zumindest nicht und wahrscheinlich auch viele aus dem Austria-Lager nicht, aber ihr habt wahrlich einen Lauf und bei Rapid setzt sich die Serie auch fort, indem er auswärts so seine Probleme hat, sage ich mal.
Ja, wobei ich dann schon sagen muss mit, wir haben wahrlich einen Lauf. Ich nenne es doch eher akribische Arbeit und harte Arbeit, das Momentum auf seine Seite zu bekommen. Das, was Rapid zum Anfang der Saison ausgezeichnet hat, die Stimmung und die Euphorie und die Zufriedenheit der Fans, das hat sich die Austria erst erarbeiten müssen und mittlerweile ist man auf dem selben Euphorie-Level angekommen, obwohl für mich persönlich ist es noch immer nicht, oder nicht persönlich, auch wenn ich die Medien und so lese, ist es noch immer nicht so, dass da ja irgendwer jetzt schon vom Meistertitel spricht oder so. Also es sagt schon noch immer jeder, dass man da gerade überperformt. Ob das wirklich Überperformance ist, das wage ich schon langsam zu bezweifeln.
Ja, du, ist ja dein gutes Recht. Für mich ist vielleicht schon ein bisschen Überperformance, aber derzeit macht ihr das, worum es geht. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und von daher geben euch die Ergebnisse recht oder beziehungsweise auch dem Herrn Helm recht, der ja, glaube ich, lange Zeit schon einigermaßen umstritten war. Und aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt ein Interview von Dominik Fitz dann angehört habe gestern, geht dann schon irgendwo, er hat zwar natürlich nicht irgendwelche Titel in den Mund genommen, wörtlich, aber so Aussagen wie, man spielt kontinuierlich gut, beziehungsweise man wird immer besser und heute, also gestern dann gesehen, war es wieder überragend, geht dann schon in eine gewisse Richtung, dass man die Austria da fest im Blick haben muss, wenn es um die Titelvergabe geht.
Seit der Punkteteilung, also seit der Einführung der Punkteteilung, hat die Austria noch nie ansatzweise so viele Punkte gehabt. Man hat derzeit 9 Punkte mehr als in der besten Saison. Und natürlich ist man punktegleich mit Rapid, trotzdem noch 5 Punkte hinter Sturm. Aber hinter dem 3. Platz ist schon ein Respektabstand von 7 Punkten. Salzburg ist nach Verlustpunkten auch 3 Punkte hinter den beiden Wiener Vereinen. Wer hätte das gedacht? Es kommt noch die Punkteteilung. Natürlich spricht man dann auch schon von einem Meistertitel, genauso wie es bei Rapid ist. Aber das macht man bei jeder Mannschaft, die da vorne ist, dass man auch dieses Meisterspiel da in den Mund nimmt. Ich finde, das ist ganz normal. Dennoch darf man, also bei der Austria finde ich das noch sehr übertrieben, da von einem möglichen Meisterkandidaten zu sprechen, weil da einfach noch viel fehlt, um wirklich meisterlich zu sein, ist die Mannschaft meiner Meinung nach noch nicht überzeugend genug und das hat man am Sonntag gegen Hartberg auch gesehen. Also da fehlt es über weite Strecken des Spiels noch an Ideen, Qualität, Vorgaben, Taktik, Umsetzung und ja, das, was gerade die Austria auszeichnet, das ist der unbedingte Wille, das nicht aufgeben und da holt man derzeit einfach die Belohnung.
Ja, wenn du schon dabei bist, dann erzähl doch gleich noch ein bisschen mehr vom Match am Sonntag, auch wenn es nicht chronologisch ist, aber muss ja nicht unbedingt so sein.
Okay, gut. Der Markus will gleich am Anfang Pause machen, merkt ihr das?
Nein, aber ich versuche nur für dich und unsere Hörer einen schönen Übergang zu bilden.
Ja, also Hartberg vergangenen Sonntag, 17 Uhr Verteilerkreis, Stadion wieder sehr gut gefüllt mit über 12.000 Zuschauer, wenn ich mich richtig erinnern kann.
Und wenn du dich nicht verzählt hast.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, genau, weil ich habe sonst nichts anderes gemacht, außer die Zuschauer gezählt. Und was habe ich zum Tom gesagt nach dem Spiel? es war eigentlich so ein typisches gerechtes Unentschieden-Spiel. Es hat Hartberg zwei große Chancen gehabt, die Austria hat zwei große Chancen gehabt, Hartberg hat die Chancen nicht genutzt, die Austria hat eine von den beiden Chancen genutzt. Und das war der Unterschied. Der Unterschied war die Standardsituation, die Tim Blavutic ins Tor befördert hat, also ein Corner von Fitz und Blavutic köpfelt dann schön ins Kreuzeck oder in die Ecke, wo der Tormann nicht war, unhaltbar für Salinger. Und ansonsten war vor allem die erste Halbzeit wieder mal, ich würde jetzt nicht sagen grauslich zum Anschauen, und es war auch eine engagierte Austria auf dem Feld, aber sie haben wieder kein Rezept gehabt, wie man vor das Tor kommt. Es hat, glaube ich, einen Abschluss gegeben, wenn überhaupt, und der war nicht, und das war keine Top-Chance, also Und das meine ich jetzt mit meisterlich. Ich brauche jetzt nicht über eine Meisterschaft sprechen, wenn ich noch immer Halbzeiten gegen einen Gegner habe, den ich spielerisch überlegen bin, der nicht gut drauf war, und ich schaffe es trotzdem eine ganze Halbzeit nicht wirklich gefährlich vors Tor zu kommen. Um den 16er herum fehlen einfach noch die Ideen, also Abschlüsse aufs Tor oder von mir aus auch neben das Tor, waren Mangelware. Man traut sich nicht zu schießen oder man schießt nicht, sondern man spielt immer wieder nach außen, versucht es damit flanken, dann ist die Strafraumbesetzung wieder nicht optimal. Also es hat zwei Szenen gegeben, an die kann ich mich erinnern, da war Fitz der Einzige im Strafraum, der dann einen hohen Ball verarbeiten hätte sollen. Das ist natürlich alles suboptimal, wenn man im Strafraum einen der kleinsten Spieler der Austria platziert und Melon irgendwie woanders. Also daran hapert es noch, und das ist noch genau das, was der Austria derzeit meiner Meinung nach fehlt, um Spiele auch klarer zu gewinnen. Ich meine, mir reichen auch knappe Siege, Sieg ist Sieg, aber im Grunde genommen, bevor ich da irgendwas in den Mund nehme, wie wir werden Meister oder wir zählen uns jetzt auch zu den Titelkandidaten, muss ich mal schauen, dass ich 90 Minuten oder sagen wir mal nicht 90 Minuten, weil das schafft fast keine Mannschaft, aber dass ich über wirklich weite Strecken des Spiels gut performe und guten Fußball spiele. Und das hat mir gestern zum Beispiel in der ersten Halbzeit wieder nicht gefallen, und da sehe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. In der zweiten Halbzeit dann war der Auftritt ein bisschen besser. Man hat Hartberg hat sich mehr einschnüren lassen. Trotzdem, die zwingenden Torchancen waren jetzt auch nicht viele. Fitz war einmal alleine vom Tormann, hat dann eine falsche Entscheidung getroffen. Kann passieren. Hätte er aber auch schon, also solche Tore hat er auch schon gemacht. Und wie gesagt, auch dieses Herausspiel dieser Chance, wo Fitz dann der Pass auf Fitz, der dann alleine aufs Tor läuft, das war ein Zuckerpass, und es stimmen die Spielzüge, es stimmen die Laufwege. Man merkt auch das, was in den Interviews immer betont wird, dass die Mannschaft eine Einheit ist, dass man sich gut versteht untereinander, dass der ganze Kader anscheinend mitzieht, dass der eine für den anderen da ist. Das merkst du derzeit auf dem Platz. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das ist ein Traumfußball und super. Aber sie verstehen sich neben dem Feld, sie verstehen sich auf dem Feld. Mir wäre jetzt noch wichtig, dass sie sich im letzten Drittel des Spielfelds auch noch besser verstehen und kennenlernen, weil da dieses richtige Chancen kreieren und rausspielen, das ist mir noch zu wenig. Und ich denke mir trotzdem, als Austria bin ich gut bedient und gut beraten, wenn ich die Top 6 als Ziel ausgebe, diese ominösen 33 Punkte, die in der letzten Saison knapp nicht gereicht haben für die Top 6. Das sind noch 6 Punkte, die da fehlen, beziehungsweise gehen wir auf Nummer sicher und sagen 34 Punkte, dann sind es noch 7 Punkte, die mir fehlen. Und das muss jetzt das oberste Ziel sein, dass man die 7 Punkte so schnell wie möglich holt. Und ich denke schon, dass das möglich ist. Wenn ich mir jetzt die Tabelle anschaue, ist die Austria Dritter, weil natürlich überhaupt nicht natürlich nämlich, aber das direkte Duell mit Rapid ging nun mal verloren. Ich glaube, das ist die richtige Ausdrucksweise.
Natürlich ist es aber, nicht natürlich, dass es immer so passiert, aber es ist natürlich, dass es derzeit ein Fakt ist.
Ja, das schon. Ja, danke Markus. Ja. Aber ich war jetzt zum Beispiel auch überrascht, rein vom Gefühl her, ja, wenn ich mir nicht nur die Punkte anschaue, sondern wenn ich mir auch die Siege, Niederlagen und Unentschieden anschaue, dass die Austria einen Sieg mehr als Rapid hat. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so ist. also vom Gefühl her und auch von der Wirkung her, wie Rapid gerade in den Medien gehypt wird, wie die Austria, was die Austria schon wieder für Unruhe Herde hat im Verein, wenn ich denke an den Investorenkampf gegen das Präsidium und so weiter und so fort. Also vom Momentum her sehe ich Rapid über der Austria, aber anscheinend dürfte das auch sehr gut sein, dass die Austria sich so auch immer selbst schwächt, dass da die Erwartungshaltung eigentlich sehr gering ist und dass man dann auch so schön performen kann, wie man gerade performt. Und ich muss auch sagen, die Mannschaft, die jetzt auf dem Feld steht, die funktioniert, das habe ich vorher schon gesagt, das ist stimmig, miteinander stimmig, die verstehen sich auf dem Feld, die verstehen sich neben dem Feld. Also diese Transferzeit hat der Jürgen Werner super, super genutzt und super Verstärkungen gebracht, und das Wichtige ist, nämlich wirklich Verstärkungen gebracht, sondern nicht nur Ergänzungsspieler oder Spieler, die man vielleicht da auf der einen Position einsetzen können, sondern jeder Spieler, der gekommen ist, hat das Potenzial, in der Startelf zu stehen, ist auch in der Startelf schon gestanden und bringt seine Leistung. Das ist das, was zählt, und das ist das, was gilt. Also deswegen bin ich mehr als zufrieden, wem wundert's. Und wenn man sich jetzt auch ansieht, erste Runde Blau-Weiß Linz 1-0 verloren, 12. Runde Blau-Weiß Linz 2-1 gewonnen, WRC hat man beide Partien gewinnen können, aber Hartberg, die dritte Runde, wer kann sich daran erinnern, Dragovic, hat ja dann dieses legendäre Zitat mit den Manchester City-Verteidigern gebracht. Also dass man da glaubt, wenn man gegen Hartberg spielt, dass man da glaubt, dass man gegen Man City spielt. Da hat man ein X geholt, jetzt hat man gewonnen. Das heißt, man hat jetzt schon 5 Punkte mehr als in der Hinrunde geholt. Jetzt geht es dann Richtung LASK nach Linz am kommenden Sonntag. Da hat man das Hinspiel 2-1 gewonnen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Wahrscheinlich das schwierigste Spiel noch vor Weihnachten. Sind auch nur noch 2. Aber wenn man da wieder gewinnen könnte, dann ist man wirklich schon mit eineinhalb Beinen im oberen Playoff. Und das muss das Ziel sein.
Puh, okay, jetzt hast du sehr viel geredet.
Wolltest du ja von mir. Ja. Du wolltest ja Pause machen.
Ja, ich hatte es mehrmals schon bei ich dran, dich zu unterbrechen, aber habe es dann nicht getan. Ich hoffe, ich kriege jetzt noch alles auf die Kette, was ich sagen wollte. Zum einen mal einhaken natürlich bei dem, was auch ein Fakt ist, dass die Austria 1 Sieg mehr hat als Rapid derzeit. Aber zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, finde ich, dass die Austria schon 2 Niederlagen mehr hat, auch auf dem Konto als Rapid. Muss man auch sehen.
Ja, genau, aber von der medialen Berichterstattung passt dieses Niederlagenbild für mich, dass die Austria schon öfters verloren hat als Rapid. Aber für mich hätte auch gepasst, jetzt das rein vom Gefühl her, ohne die Tabelle zu kennen, dass Rapid öfters gewonnen hat als die Austria. Das hat mich dann schon überrascht.
Ja, du, aber auch gerade medial, ich glaube, nur zum Meister geschrieben worden ist noch keiner. Beziehungsweise selbst wenn es jemand schreibt, XY wird Meister, davon bis es noch lang nicht. Und sondern es muss man sich eben auf den Platz arbeiten. Und da war es jetzt zuletzt halt nicht alles so eitel Wonne, was bei Rapid passiert ist. Jetzt auch im Vorfeld großer Hype. Komme ich jetzt gleich noch drauf zu. Aber erstmal noch zu eurem Spiel, auch wenn man das, was du gesagt hast, lässt sich natürlich statistisch komplett untermauern. Ballbesitz 57-43, erwartbare Tore, also XG-Wert 1,58-0,74. Also war jetzt Hartberg auch nicht chancenlos, Gesamtschüsse 10-6, und aber das, was du eben gesagt hast, Großchancen 2-2. Und ist aber eben auch ein großer Faktor, du hast es auch mehrfach jetzt in deinem Bericht erwähnt, die größte Chance eben Fitz, und wer das Tor dann eingeleitet? Fitz. Das ist für mich einfach, das, ich denke mal für viele, das Um und Auf bei der Austria, und deswegen wird die Aufgabe beim LASK noch schwieriger, weil eben Dominik Fitz dann auch gesperrt ist.
Genau, das wird auf jeden Fall eine Schwächung der Mannschaft und ein Vorteil für den LASK sein. Dennoch muss es jetzt auch in der Woche darum gehen, den Ausfall von Fitz so gut wie möglich zu kompensieren und dann einfach zu schauen, wie kann ich den LASK trotzdem wehtun, ohne das Hirn der Mannschaft in den eigenen Reihen zu haben. Der Wustinger war jetzt erstmals wieder im Kader, hat sein Comeback Pflichtspieldebüt gegeben in der Mannschaft, ist jetzt da keiner, der den Fitz ersetzen kann. Aber ist zumindest eine Option fürs defensive Mittelfeld. Ich kann den Mandy Fischer dann offensiver spielen lassen. Der hat auch schon Bälle verteilen können und macht auch gute Passes in letzter Zeit. Der Barry ist auch ein Freigeist, der da für Unruhe sorgen kann. Aber ja, so einen zweiten Spielmacher zu haben, ist schwierig.
Es ist oft schwierig,
einen Spielmacher zu haben, einen zweiten Spielmacher, der dann auch so gut in die Mannschaft passt, ist quasi unmöglich, weil man ja da auch oft zusammenspielen muss, dass es funktioniert. Aber ja, es wird auf jeden Fall eine Kampfpartie werden am Sonntag und der Fleißigere wird dann die Nase vorne haben.
Okay, du hast jetzt mehrere Varianten aufgezeigt, wie Dominik Fitz ersetzt werden könnte. Wahrscheinlich eh im Verbund höchstwahrscheinlich. Aber was wäre deine präferierte Möglichkeit? Also wie würdest du jetzt dann im Mittelfeld aufstellen?
Wie würde ich im Mittelfeld aufstellen? Das ist eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich den... Ich kenne natürlich die Trainingsleistungen nicht, aber wir können den Fischer auf der Position lassen, auf der er gerade spielt. Oder wir ziehen den Fischer ein bisschen vor und hauen dahinter den Marvin Potzmann zum Beispiel rein, der in der Rückrunde total gut gespielt hat auf der Sechser-Position. Ich glaube, für den Wustinger kommen die 90 Minuten noch zu früh. Und dann haben wir ja auch noch einen Moritz Wels in der Hinterhand, der ja auch schon gute Leistungen gezeigt hat in der Kampfmannschaft, vor allem zum Schluss der Rückrunde in der letzten Saison. Also Alternativen sind da schon einige da.
Okay.
Also ich würde wahrscheinlich wenn ich jetzt der Helm bin, ja, von der Frisur würde es ja schon fast passen, würde ich den Fischer vorziehen und dahinter den Potzmann stellen.
Potzmann und Barry dahinter.
Ja.
Okay. Gut, schauen wir mal.
Oder Fischer und Potzmann hinten und Barry davor, aber ich glaube ja, der Fischer kann mehr spielentscheidende Passes schlagen als der Barry.
Okay, sind wir mal gespannt, wie es dann tatsächlich kommt und wie sehr du recht hast oder auch nicht. Aber selbst wenn du nicht recht hast und die Austria würde wieder gewinnen, ist das auch ziemlich wurscht.
Vollkommen egal. Ich würde wünschen, dass ich nicht recht habe und die Austria gewinnt.
Auch familiär bezogen, nehme ich an.
Natürlich.
Gut, prima. Schauen wir mal tatsächlich, was dann daherkommt und wir werden nächsten Dienstag detailliert darüber berichten.
Das ist zumindest schon fix. Jo. Ja.
Noch kurze Vollständigkeit halber. In der Kick-Elf des Tages Plavotic und Fitz und im Ank-Team der Runde nur Team Plavotic von Austria-Seite vertreten.
Genau. Und dann noch das Startelf-Alter. Bei der Austria betrug durchschnittlich 27,5 Jahre. Wir pendeln uns also ein. Der Älteste am Feld war wieder mal Alexander Dragovic und der Jüngste am Feld war Peres Winlöf.
Gut, da hätte man das alles vollständig.
Genau, jetzt wollte ich fragen, was sagst du, was war da los in Tirol?
Was war da los? Ja, es war einfach ein Auftritt, der mal wieder auswärts nicht gereicht hat, um die 3 Punkte zu holen, weil man sich nicht so viele Chancen erspielt hat, wie wenn man sich die Tabellensituation gegenüberstellt, sich erwartet hätte. Tirol natürlich eine Aufgabe geboten hat, indem sie doch sehr kompakt hinten gestanden sind, sehr, sehr starken Defensivblock ins Spiel gebracht haben, ohne jetzt aber zu sagen, sie mauern nur. Also es waren auch Ansätze da für ein Umschaltspiel, das hier und da dann auch erfolgsversprechend hätte sein können, denke ich mal, mit einer größeren Qualität. Ansonsten, was man da die WSG nach vorne gebracht hat, war doch sehr überschaubar. Letztlich auch da gleich mal schauen, also Ballbesitz 73% zu 27 pro Rapid, erwartbare Tore 0,16 bei den Gastgebern, Rapid 1,49, Gesamtschüsse 3:11 und große Chancen 0:4. Nur, und am Strich steht 0:0, ich denke mal, damit ist die WSG gut bedient gewesen. Und aber trotz allem war es für mich von Rapid-Seite zu wenig.
Ganz kurz, weil du da bei der Austria eben auch eingehakt hast. 4 Großchancen für Rapid. Die Austria hatte 2 Großchancen, hat ein Tor erzielt. Rapid hat 4 Großchancen gehabt, 0 Tore erzielt. Und deine Eingangsworte waren, man hat sich zu wenig Chancen herausgearbeitet. Wie viele Chancen muss man sich denn herausarbeiten, dass man ein Tor schießt? Oder was würdest du als genug Chancen?
Ja, bei Rapid muss man sich zu viele Chancen erarbeiten, um dies dann wirklich in Zielbares umzumünzen. Also auch gerade, was ich jetzt noch auch hätte sagen wollte, ist bei der Austria in der Saison und auch bei Sturm, gerade glaube ich in der letzten Saison zu sehen war und auch heuer immer mal wieder, dass einfach auch Standards herkommen, die als Dosenöffner gebracht werden. Ja? Das Fitz hat jetzt eben große Chance aus dem Spiel vergeben, aber danach eben die Vorlage zum Blauwe-Ditsch-Kopfball geliefert nach einer Ecke und Rapid hat, ja, bei Rapid sind gefühlt die Standard für den Arsch, wenn ich das so sagen darf, sorry. Da kommt so wenig dabei raus, dass man ja jetzt wirklich gar nicht mehr so sehr mit Ecken und Freistößen rechnet, weil einfach sie zu unpräzise sind, zu unkreativ sind und man eher dann die Angst haben muss, dass man da in den Konter läuft. Daher gehe ich jetzt mal auch gleich über und sag, ja, okay, die größte Chancen hat, glaube ich, jeweils Louis Schaub gehabt. Einmal mit dem Pfosten getroffen, einmal nochmal frei vorm Goalie, plus dann Kapitän Seidel, der dann aus ausrechtsreicher Position, glaube ich, sogar am Fünfer, aber dann nur noch wirklich mit der Brust hinkommt, vom Torhüter dann auch noch gut reagiert. Aber das war's irgendwie so im Großen und Ganzen. Und ich gehe jetzt, wie gesagt, über und wir schauen uns an, was einer unserer User zu dem Spiel meint. Und zwar war das der Michael Berger oder ist der Michael Berger. Ich lese mal vor, was er geschrieben hat, uns auf Facebook. Auch wenn man heuer nicht so schlecht dasteht, zum Ansehen ist dieser Fußball nicht. Es müssen von den 4 Offensivspielern halt mindestens 1 bis 2 Tempo mitbringen. Und wenn man aus dem Spiel mal nichts geht, müssen es Standards richten. Jo, Nona, eben gerade behandelt. Ich darf daran erinnern, dass man Hicke stark für unsere Standardsituation kritisiert hat. Was hat sich geändert? Unsere Ecken sind nur für uns selbst gefährlich, weil man bei jeder Angst vor einem Konter haben muss. Mir stellt es die Nackenhaare auf, wenn bei jedem Eckball Auer von links hinten nach rechts vorne läuft, wir immer zu zweit beim Eckball stehen und Auer dann 9 von 10 Ecken links ins Ausschießt. Dass keiner in dieser Mannschaft geschossene Flanken schafft? Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn ich diese Qualität scheinbar nicht im Kader habe, verstehe ich es noch weniger, warum ich gegen so einen Gegner keinen einzigen schnellen Spieler vorne dabei habe. Unsere Langen haben einen Wendekreis wie ein Kreuzfahrtschiff und dann sind scheinbar viele vom Nationalteam müde oder was ist sonst die Ausrede für viel zu wenig Laufbereitschaft. Für mich eine der schwächsten Leistungen in dieser Saison und wenn die WSG nach vorne nur halbwegs Bundesliga-Niveau hätte, fährt man mit einem Nuller heim. Hätten sich für diesen nächtlichen Auftritt verdient. Ballbesitz hin oder her, der bringt keine Punkte. Schön langsam muss man Lösungen finden. Die Gegner haben uns schon erkannt, dass man Sangaré nicht ins Spiel kommen lassen darf. Der hat nicht mehr die Räume und nichts geht mehr. Vorne zu wenig Laufbereitschaft und daher keine Anspielstation. Stripfing und WSG waren nicht zufällig, sondern ein Produkt davon, wie die Mannschaft derzeit dasteht. Und jetzt höre ich wieder auf zu kritisieren, aber der Ärger über diese Leistung ist sehr groß. Hoffentlich ist bald Winterpause, vermutlich nicht auf Rang 2. Nächste Woche wird es soweit sein. Also da, glaube ich, war ziemlich der Frust da für nach dieser Performance und ich kann Ihnen da in vielen Punkten recht geben.
Ja, ich danke auch für diesen ausführlichen Bericht und für diese ausführliche Zusammenfassung. War auch für mich interessant zu lesen, weil ich ja auch darauf hingehend dann auch noch eine zusätzliche Frage an dich habe. Nämlich, funktioniert das System Klaus oder performen die Spieler einfach über? Wir wissen, Rapid hat sich gut verstärkt, hat Qualität in den Kader gebracht. Wenn die alle fit sind und gut und an ihr Leistungsmaximum kommen, dann ist Rapid nahezu unschlagbar. Aber wenn da irgendein kleines Rädchen nicht passt, dann bricht das Werk irgendwie immer wieder zusammen, wie man eben, wie man gerade gehört hat, bei Stripfing und WSG gesehen hat.
Also Stripfing war für mich eine andere Konstellation, einfach durch, dass da eine komplett andere Mannschaft am Platz stand. Wenn man sich die Vorschusslorbeeren auch jetzt gerade von in der Vorberichterstattung angehört hat, von wegen, ja, super Stimmung, super Spieler, super Performance, super Mannschaft, super alles, auch super wirtschaftlich steht man da, Hauptversammlung eigentlich fast nur alles positiv, hier von den Transfers alles nur positiv, die bisherigen Ergebnisse prinzipiell generell auch positiv und so wie der Michael schreibt, ja, wir stehen gut da, war für mich dieses alles schon ein bisschen overhyped, so wie du gesagt hast, die Austria fliegt ein bisschen unterm Radar, Rapid ein bisschen überm Radar, in der gesamten Betrachtungsweise. Und ich glaube, jetzt, das tut der Austria ganz gut, dass jetzt nicht so im Mittelpunkt steht und zu sagen, hey, Austria muss man voll aufpassen und hey, die sind wirklich Meisterschaftskandidat oder wie schaut das aus in diese Richtung, sondern ich glaube, da kann man relativ ruhig arbeiten, während Rapid mehr im Fokus steht. Aber das ist auch oft so, das weiß man in Hütteldorf, das wissen auch nochmals die meisten Spieler, die nach Hütteldorf wechseln, dass eben da das mit die mediale Aufmerksamkeit nochmal ein anderes wie woanders, vor allem, wenn man jetzt nur Österreich anschaut. Tempo bei den Offensivspielern, auf dieses Thema mal von Michael einzugehen, ja, hätte ich mir auch mehr gewünscht und ich glaube, wäre auch gegen diese Verteidiger vielleicht auch ein Mittel gewesen, aber ja, woher nehmen, wenn nicht stehlen jetzt im Moment, da würde natürlich ein Jansson sehr gut tun, der glaube ich stark vermisst wird, immer wieder gute Ideen gehabt hat, über sein Tempo gekommen ist, genauso wie Grüll nicht zu ersetzen war ich in der letzten Saison oder nur ganz schwer zu ersetzen war, haben wir eigentlich mit Jansson jetzt einen gehabt, der ähnliche Attribute einfach eingebracht hat und ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und dann hätten uns gleich mal auch einer wie Wurmbrand derzeit gut getan. Aber ja, Jansson ist noch nicht wieder so weit. Wurmbrand jetzt auch mit muskulären Problemen noch nicht im Kader und deswegen habe ich mir schon gedacht, die Alternativen gerade, wenn man im offensiven Bereich anschaut, nach vorne, sind doch sehr überschaubar, die auf der Bank sind. Da war Noah Bischoff, der ist danach auch gekommen, indem Klaus probiert hat, eigentlich mehr noch auf Offensive zu gehen. Sangeré rausgenommen, dafür eben nur Bischoff gebracht. War eher etwas, was dann nach hinten losgegangen ist, weil dann die Struktur im Mittelfeld komplett weg war und Sangeré als Taktgeber einfach gefehlt hat. Nachher dann auch noch Krikic rausgenommen und Doppelwechsel dann noch mit Oswald und zweiter fällt mir jetzt gar nicht ein, gekommen. Der wäre noch halbwegs offensiv auf der Bank gewesen, wär lang gewesen, aber der hat zuletzt wirklich auch überschaubare Leistung gebracht und irgendwie systemtechnisch nicht so ganz reingepasst. Also da wären natürlich schon mehr Alternativen, gerade auf der Speedster-Bereich eben und da für mich jetzt in erster Linie, die alle noch Rekonvaleszenten sind eben, Jansson, Wurmbrand, Sadie, Gale sind alles Leute, die da mit Tempo immer mal wieder Lücken aufreißen können und die sind einfach nicht oder noch nicht so weit, allgemein umzuspielen oder eben nicht für die Kampfmannschaft aufzulaufen.
Mhm. Trotzdem hat er ja auch nicht nur gesprochen von schnelleren Stürmen, sondern auch von mehr Bewegung.
Ja, du, also dass es insgesamt etwas zu statisch war, das habe ich eigentlich auch so gesehen. Da hat man wohl nicht gewusst, wie man gegen diesen tiefen Block tatsächlich das angehen will. Das ist aber auch kein neues Problem, das zieht sich bei Rapid eigentlich schon längere Zeit durch, hat aber auch Trainer Klaus erkannt. Und hat gesagt, er soll im Winter speziell daran gearbeitet werden. Man wird dann auch nochmal einen detaillierten Blick auf solche Partien wie jetzt bei der WSG werfen. Aber man muss halt auch wirklich sagen, es ist kein Einzelfall. Es ist kein Einzelfall, weil wenn ich mir eben anschaue, die Auswärtsstatistik, wenn wir uns die Auswärtstabelle anschauen und die sagt, dass Rapid dort auf Platz 3 liegt, auf Platz 4 liegt, gemeinsam mit der Austria, jeweils 8 Punkte auswärts geholt, beide 5-7 Tore in der Fremde, die Austria dort 2-2-3. Also 2 Siege, 2 Unterschieden, 3 Niederlagen. Rapid 1-5-1. Wie gesagt, in diesen 7 Auswärtsspielen nur 5 Tore erzielt. Davon, wir können uns erinnern, in den beiden Grazer Partien war es jeweils per Elfmeter, wo man getroffen hat. Die jeweils späte Elfmeter und davor hat man eigentlich immer nur den ersten Hälften getroffen. 1-0 in Führung gegangen und dann 1-1 Ausgleich, 18. Minute Oswald in Klagenfurt. Dann war es beim WRC Wurmbrand, der in der 30. getroffen hat und in Altach war es dann nochmal Beo, der in der 36. getroffen hat. Also insgesamt viel zu wenig Tore auswärts und die meistens dann eben in der ersten Hälfte oder extrem spät, wie eben in den beiden Partien in der Steiermark. Also da gibt es sehr, sehr großes Verbesserungspotenzial und das muss man dringend angehen, wobei ich es eben schon so sehe, wie es, glaube ich, auch in Harald Gazenta gut wiedergegeben hat. Wir sind trotz allem auf einem guten Weg. Ich will das jetzt nicht komplett schlecht reden, aber eben durch diese Faktoren kein Titelkandidat. Ein guter Kandidat vielleicht wieder, oder ich denke mal, das muss man angehen, Top 3. Und sich dann auch hoffentlich einigermaßen souverän für den internationalen Bewerb diesmal qualifizieren. Aber vom Titelkandidat dafür fehlt einfach derzeit noch zu viel. Sollte man aber, und ich glaube, da sehe ich das ganz anders wie du, du hast jetzt lediglich dieses Understatement an der Tag, das bei mir so oft kritisiert wurde in Sachen Top 6. Ich glaube, da können wir uns beide ziemlich sicher sein, dass wir die doch relativ locker erreichen sollten. Und danach in der Meistergruppe werden die Karten neu gemischt. Wenn ihr da tatsächlich so einen Lauf hinlegen solltet, wie es derzeit der Fall ist, oder wir dann so einen Lauf kommen, ich glaube, dann ist definitiv alles drin. Die Abstände sind dann noch geringer, aber was nach oben gilt, gilt nach unten halt genauso.
Ja, auf jeden Fall. Nur verzeih mir bitte, wenn ich da ein bisschen defensiv bin. Das hat nichts mit Feigheit zu tun.
Ich habe nicht gesagt,
aber in der letzten Saison, aber in der letzten Saison 33 Punkte und trotzdem nicht Top 6, tut halt oder schmerzt halt immer noch. Und was ich auch sagen muss, das habe ich letzte Saison auch schon gesagt, ich bin gegen die Punkteteilung.
Jo, aber...
Nur passt es überhaupt nicht dazu, nee. Ich wollte es nur nochmal sagen. Ich finde es super, wir arbeiten uns da jetzt gerade einen Vorsprung heraus und der hat eigentlich nichts zu bedeuten und das finde ich schade. Und wegen Rapid-Performance und nicht alles schlecht reden, hast du natürlich irrsinnig recht, weil 27 Punkte lügen nicht und das ist ein guter Schnitt in der Saison und 27 Punkte zu haben, ist schon eine Leistung, vor allem wenn man sich die Tabelle ansieht, wo erstmals seit langer Zeit und ich glaube, seitdem wir den Podcast machen erstmals, so ein richtiges Loch einmal aufklafft zwischen den Top 3 und dem vierten Platz. Also das ist schon beachtlich in der österreichischen Bundesliga, wo einfach jeder Verein zu schlagen ist, aber auch man kann auch von jedem Verein geschlagen werden und da hat es erstmals jetzt die Austria geschafft und Rapid dann halt auch, zumindest nicht zu verlieren gegen die WSG und sich so noch mehr zu ärgern, sondern auch gegen solche Gegner zu punkten und das war ja immer so auch ein Problem von der Austria, dass man die sogenannten unter Anführungszeichen Pflichtsiege nicht eingefahren hat und das gelingt jetzt einfach. Aber dass man das jetzt mit der letzten Meistersaison vergleicht, das finde ich schon noch sehr weit hergeholt. Dass man in die Top 6 kommt mit großer Wahrscheinlichkeit, das finde ich jetzt nicht so weit hergeholt. Das stimmt schon.
Du, schauen wir mal auch. Ich glaube, der nächste Spieler könnte tatsächlich richtungsweisend werden. Ich glaube, wie wir haben jetzt beide schon gesagt und betont, harte Aufgabe für die Austria, aber Lastig ist auch nicht unbezwingbar. Ihr habt es schon eben auch unter anderen Vorzeichen in der Hinrunde gezeigt und ich denke mal, du wärst wahrscheinlich theoretisch nicht dermaßen abgeneigt, wenn Rapid Linz schlägt, weil wenn die Austria punktet und Linz dann jetzt dann nichts holt, dann ist der Vorsprung auf Platz 7 dann noch größer. Hartberg muss gegen Salzburg ran. Auch alles andere als St. Marthe Wiesen für Salzburg derzeit mit in der Verfassung. Aber es könnte da jetzt nochmal ein großer Schritt für beide Teams gemacht werden, wo man sich dann vielleicht noch sicherer sein kann. Aber muss auch alles erstmal gespielt werden. Und ich kann auch noch aus Rapid-Sicht sagen jetzt, in der Kicker-Elf des Tages ist kein einziger Rapidler mit dabei. Und was schätzt du, wie viele im Ankick-Team der Runde sind?
Da ist auch keiner
dabei. Na, da ist es ganz anders datengesteuert, ist es wohl, hat man wohl diese Überlegenheit, die zwar sich nicht 0,0 gar nichts in Toren wiedergespiegelt hat, schon zu würdigen gewusst, da sind es nicht 5 Rapidler. Hedl, wow. Im Tor, Zvetkovic, Boller, Schaub und Seidel alle mit von der Partie und hat auch mich sehr überrascht, aber ja, sieht man eben, was man dann teilweise auf die Daten geben kann. Nicht dermaßen viel. Und auch noch zum, also wenn man dann aufs Ergebnis einfach umlegen will. Und bezüglich dem Startalter war so, dass 26,5 Jahre Burgstaller der älteste as usual und dann die beiden jüngsten eben Bellio und ja, Sangare, glaube ich, waren es. Irgendwie ist mein Tab weg. Okay. Passt schon.
Ja.
Jo.
Ja, dann kommen wir zum Tippspiel, oder?
Ja, schauen wir uns das an.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Da dürfen wir an der Spitze jetzt neu begrüßen, den Chris 21 gemeinsam mit David 1911, jeweils 38 Zähler am Konto. PS 2011 ist abgerutscht auf Platz 3, 35 Punkte, genauso viel hat der Schmutten und der Durstige Wolf, die jeweils Vierter sind, das heißt, der Durstige Wolf könnte seinen Coup vom Vormonat eventuell wiederholen, liegt da auf jeden Fall aussichtsreich im Rennen. Dann kommt der Tom auf Platz 6 mit 32 Punkten und dann teile ich mir Platz 7 mit dem Pfeilchen 92. Wir haben jeweils 31 Zähler, dann kommen noch einige mit 30 und der Stefan hat derzeit 20 Punkte, hat also weiterhin Aufholbedarf, um ja, in dieses Rennen ganz oben einzugreifen und um mich dann noch abzufangen.
Ja, das Beste kommt zum Schluss. Ja,
der beste Tipper jetzt am vergangenen Spieltag, am vergangenen Wochenende war der Litschi. Der hat sich auf Platz 14 verbessert, hat jetzt 27 Punkte und hat jetzt allein am letzten Spieltag 12 Punkte eingesammelt und damit eben auch den Tippspieltagssieg auf seiner Seite. Kommen wir zu den nächsten Partien und jetzt in Tippspieltag 5 und 6 gibt es jeweils 4 Partien. Also 6 ist jetzt einfach schon, ich habe es schon angelegt und schicke es deswegen voraus und danach wird es dünner und dünner und dünner. Und wir tippen natürlich jetzt erstmal Runde 5. Und Stefan, ich lese wieder vor, du tippst zuerst oder wie hättest du es gerne?
Ja, können wir gerne machen.
Gut, dann werde ich dem so nachkommen. Am Donnerstag, 21 Uhr, geht es in der Conference League für Rapid weiter. Dort möchte man natürlich seine blütenweiße Weste weiterhin so reinhalten. Und man trifft zu Hause auf die Shamrock Rovers.
1-1.
Sagte Stefan 1-1. Ich sage 2-1. Dann am Freitagabend 18 Uhr kommt es zum Rückspiel sozusagen, nachdem sich Rapid gegen Stripfing im Cup blamiert hat. Nennen wir es einfach so beim Namen. Will jetzt das Zweierteam, das aber derzeit auch nicht gerade einen Megalauf hat, die Scharte ein wenig ausmerzen. Und Stefan, dein Tipp?
1-1.
1-1. Ich sage 1-3 und glaube, dass man den Schalter jetzt endlich mal wieder umlegen kann. Wobei ich glaube, man vielerorts beim Zweierteam froh ist, wenn endlich die Winterpause ansteht. Am 1.12., das eben am Sonntag, sind sowohl Rapid als auch die Austria-Kampfmannschaften dann gefordert um 14.30 Uhr und jedes jeweils gegen die Linzer-Teams. 14.30 Uhr heißt Rapid gegen Blau-Weiß.
1-1.
Ich sage 2-1. Und um 17 Uhr heißt dann Lass gegen die...
2-1?
Genau.
Achso, Rapid spielt zu Hause, ja. Entschuldigung.
Ja, und weil sonst würden wir ja beide nach Linz reisen, Stefan. Und um 17 Uhr dann eben Lass gegen die Austria. Und ich schätze mal, da kommt jetzt kein 1-1.
1-1.
Oh, ich sage auch 1-1. Gut, dann hätten wir das soweit im Kasten. Die Hörer... Wer noch nicht mit dabei ist, Stefan, kann natürlich jederzeit jetzt noch einsteigen und mitspielen, wie, wo, was und was kann man dabei abstauben.
Genau, auf kicktipp.at/nogo seid ihr dabei. Einfach registrieren und mitmachen. Wir schalten nach jeden Monat den Zähler auf Null aus nach November. Dann nehmen wir den Dezember noch mit, die Hälfte des Monats. Zu gewinnen gibt es dieses Mal eine personalisierte Weihnachtskarte von uns. Ihr könnt uns sagen, was euch an uns so gut gefällt und wir machen dann einen individuellen Weihnachtsgruß für euch, sei es eine Audiodatei, sei es eine Videodatei, da lassen wir euch dann mitreden. Markus und ich müssen auch immer Sachen, also wir machen quasi ein eigenes Tippspiel im Rahmen unseres großen Tippspiels. Und da geht es diesmal darum, wer unsere Weihnachtskarte und Neujahrskarte gestalten darf. Letztes Jahr war es ja ich und es war eine sehr schön violette Karte. Dieses Jahr kämpfe ich noch immer darum, ihr merkt es an meinen Tipps, nämlich wenn die aufgehen, dann bin ich schon vor Markus. Schauen wir mal, ob der Markus dieses Jahr oder ich wieder dieses Jahr die Karte gestalten darf.
Jo, und wenn ihr das hört, dann heißt so ein bisschen was... Interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern, also wir nehmen jetzt ja wieder am Sonntagabend auf, weil noch ist es nicht so weit. Um 20 Uhr am Montagabend gibt, für euch gab es jetzt dann noch das Match im Cup, Schönbrunn gegen die Rapid Wien Frauen. Das müssen wir natürlich dann noch oder müsst ihr, wenn ihr euch das aktuelle Ranking anschaut, mit rein, rechnen, mit rein, denken, das, was ihr alles gesagt habt, war jetzt eben vor diesem Match. Also nicht, dass er gesagt hat, was redet der Markus oder was reden die zwei da. Das stimmt ja gar nicht, dieses Tableau. Da wird sich eben jetzt noch ein bisschen was verschieben.
Genau, weil wenn die Rapid-Frauen 8:0 gewinnen, dann bin ich dann auch wieder näher dran.
Genau, wir werden sehen, wie es da ausgeht und ob es dann eben beim Litschi-Tippspieltaxi bleibt und Platz bei den ganzen Platzierungen, wie gesagt, eben auch.
Genau. Das war's vom Tippspiel.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Genau, und bevor ich dann zum abschließenden Aufgabe an den Stefan übergebe, möchte ich noch kurz darauf eingehen auf den nächsten Conference League Gegner von Rapid. Das sind, wie schon erwähnt im Tippspiel, die Shamrock Rovers. Die kommen aus Irland und sind dort in der vergangenen Saison Vizemeister geworden. Wieso vergangene Saison? Ja, in Irland wird es also Kalenderjahr gespielt. Das heißt, die haben ihre Liga schon abgeschlossen und die sind eben 2 Punkte hinter Shelburne ins Ziel gekommen und haben damit ihren Titel, Meisterschaftstitel nicht verteidigen können. Und es ist natürlich auch jetzt zwar ja, zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Auf der einen Seite konnte man sich jetzt voll und ganz auf dieses Rapid-Match vorbereiten und dann eben auch sich regenerieren. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass man seit 7.11. kein Pflichtspiel mehr in den Beinen hat, weil eben die Saison bereits beendet ist und man jetzt eben nur noch diese 3 Conference-League-Partien vor der Brust hat. Zum einen jetzt eben Rapid, danach eben noch am 12.12. gegen Banja Luka und zum Abschluss am 19.12. denke ich mal für die Shamrock Rovers das große Highlight-Spiel beim FC Chelsea, das da noch ansteht. Und auf diese Spiele muss man sich jetzt eben alle, ja, ohne Rhythmus, sage ich mal, so ein bisschen vorbereiten. Und man wird.
Wobei man sagen muss, sie testen Freundschaftsspiele. Also sie haben jetzt da zum Beispiel am 13. November gegen irgendeinen finnischen Club gespielt.
Genau, richtig, richtig. Gegen Heidelberg Helsinki. Und da war es eben auch so, dass sich der Aaron McAniff verletzt hat. Und eben nach diesem Match, was 2:0 ausgegangen ist für die Shamrock Rovers, war es dann eben so, dass er sich da verletzt hat und er ist jetzt eben fraglich für diese Partie in Hütteldorf. Die bisherige Performance in der Conference League ist ja ganz auf jeden Fall ordentlich, würde ich jetzt sagen. Sehr ordentlich. Es gab zuerst ein 1:1 zu Hause gegen Apollo Nicosia, dann ein 4:1 Auswärtserfolg beim Lahn FC und zuletzt konnte man die New Saints zu Hause mit 2:1 in die Schranken weisen. Das war eben, wie gesagt, jetzt eben auch das letzte Pflichtspiel. Und man darf gespannt sein, wie sie sich jetzt in Hütteldorf präsentieren werden. Beide Teams sind grün-weiß und es werden, habe ich gehört, glaube ich, knapp 700 Fans aus Irland mit nach Wien kommen. Ich denke mal, das ganze Stadion dann eben grün-weiß und ich hoffe und denke, dass es eine coole Atmosphäre wird und man darf gespannt sein, wie sich der Gegner präsentiert und wie es dann tatsächlich dann ausgeht. Meistens tritt man in einem 3-4-2-1 an, aber teilweise auch mit einem 3-5-2 und ja, wir werden schauen, wie es dann am Donnerstag aussieht und nächsten Dienstag werde ich davon berichten, wie das alles war und wie es dann ausgegangen ist.
Genau, also die Shamrock Rovers, ein Club aus der irischen Hauptstadt, also Dublin, die Erzfeinde oder die große Davis sind immer gegen St. Patrick's Athletics und ich habe das schon einmal empfohlen in unserem Podcast und ich tue es jetzt noch einmal. Es gibt den Irish Footy Vlog auf YouTube, wo immer Stadionberichte sind, Derby-Berichte und so weiter und so fort. Also jetzt nicht mit großem Aufwand betrieben, aber mit viel Liebe gemacht und vor allem die Spielzusammenfassungen, die man auf den, die selbst gedrehten Spielzusammenfassungen, die man da sehen kann, sind wirklich originell und das erinnert in Irland so ein bisschen auf die romantischen 90er, muss ich sagen. Nicht nur vom Stadion her, sondern auch von der Stimmung her. Also Irish Footy Vlog mit Doppel-O-T-Y, wer sich da mehr noch informieren will über die Shamrock Rovers.
Genau, das sehr gerne. Und ansonsten gibt es alle weiteren Infos von uns. Und der Stefan informiert uns jetzt über Rapid-Legende Bimbo Binder.
Ja, genau. Bimbo Binder, Franz Binder ist eigentlich sein Name. Bimbo ist ein Spitzname, den er einmal bekommen hat, als er sich mit den Rapid-Spielern einen Film angeschaut hat, wo ein Schwarzer denselben Gang gehabt hat wie er. Und dann hat er sich oder haben ihn seine Mannschaftskollegen Bimbo genannt, weil das früher quasi ein Rufname für schwarze Männer waren oder schwarze Personen waren, heute natürlich höchst politisch unkorrekt, aber damals war das noch nicht so und deswegen hat er dann auch mit ein bisschen Stolz diesen Spitznamen getragen. Franz Bimbo Binder wurde 1911 geboren in St. Pölten und 1989 in Wien ist er dann verstorben und ist einer der erfolgreichsten Rapid-Spieler, die es je gegeben hat und wahrscheinlich auch je geben wird. Er ist einer der wenigen Personen auf der Welt, die mehr als 1200 Tore in der Karriere geschossen haben. Das ist zum Beispiel einem Ferenc Puskas noch gelungen, das ist einem Pelé noch gelungen, das ist einem Gerd Müller noch gelungen. Also wenn man nur diese Namen hört, weiß man schon, was es da geschlagen ist und was das wirklich für ein guter Spieler war. Spielerisch war er jetzt gar nicht so gut. Er war über 1,90 groß und hat 90 Kilo schwer, also ein ziemlich bulliger Stürmer.
Meinst du das technisch, aber, oder?
Technisch, ja. Hm? Ja, technisch. Ja. Aber ja, technisch. Aber er war halt berüchtigt für seine Standards, also für Freistöße und für Elfmeter, wo wahrscheinlich fast, ich habe da keine Quote gefunden, wo wahrscheinlich viele seiner Freistöße eher ins Tor gingen, als daneben oder gehalten werden konnten. Bei einem Spiel gegen... Warte, das habe ich jetzt kurz verloren. Genau, bei einem Spiel gegen München im Jahr 1939 ist auch eine Mär geboren, dass er so fest schießt, dass sogar das Netz im Tor reißt. Und der Tormann hat gedacht, der Schiedsrichter hat gedacht, dass der Ball daneben gegangen ist, weil er eben aus dem Tor gefallen ist und dann haben sie ihm das zerrissene Netz gezeigt und dann hat der Schiedsrichter erst das Tor gegeben. Das war im Chama-Pokal gegen Bayern München am 30. April 1939. Franz Binder hat dazu aber gesagt, dass das Netz schon beschädigt sein hat müssen, weil sonst kann er auch kein Netz durchschießen, so fest schießt er auch wieder nicht. Also auch sehr sympathisch diese Aussage, dass er da dieser Mär auch ein bisschen entgegengetreten ist und das richtig eingeordnet hat. Begonnen hat er übrigens in St. Pölten zu spielen, bei einer Mannschaft, die Sturm 19 heißt und ist im sogenannten Glasscherbenviertel aufgewachsen. Da gab es eine große Fabrik in St. Pölten. Ob sie heute noch gibt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist er bei Sturm 19 groß geworden, eben St. Pöltener Verein. Und dort wurde er dann eben auch aufgrund seiner Vielzahl an Tore, die er geschossen hat, von Rapid entdeckt und ist dann sogar jahrelang mit dem Zug von St. Pölten nach Hütteldorf gefahren und als er sich dann auch als Rapid-Stürmer einen Namen gemacht hat, ist der Zug auch teilweise extra wegen ihn in Hütteldorf stehen geblieben, dass er aussteigen konnte und zum Training fahren konnte. Also der hat wirklich einen Namen gehabt als Spieler und war wirklich auch zu Lebzeiten schon eine lebende Legende. Vergleichbar wahrscheinlich mit einem Hans Krankl und einem Herbert Prohaska. Mit Rapid ist er natürlich auch öfters Meister geworden. Er hat insgesamt von 1930 bis 1900, 1949 bei Rapid gespielt, also schon noch recht lange. Da waren natürlich auch die Kriegsjahre dabei. Im Zweiten Weltkrieg wurde mit Rapid eben auch deutscher Meister, was wahrscheinlich auch sein, oder Großdeutscher Meister, wie es damals geheißen hat, was wahrscheinlich auch sein größter Erfolg war, wo er ja dann auch gegen Schalke, die ja damals als das Team eines der stärksten Teams in Deutschland oder wahrscheinlich auch in Europa gegolten haben, wo er dann das Spiel fast im Alleingang gedreht hat und dann Rapid eben zum Meistertitel geschossen hat. Nach seiner Spielerkarriere war er erfolgreicher Sektionsleiter, hat das damals geheißen. Ich denke, und unsere älteren Zuhörer werden mich da aufklären, sollte ich das jetzt da falsch sagen, aber für mich ist der Sektionsleiter sowas wie ein Sportvorstand, Sportgeschäftsführer. Also seine Aufgaben waren da, Mannschaften zusammenzustellen und dementsprechend Kader-Einkäufe, Verkäufe, Trainerverpflichtungen zu machen. Und da wurde er mit Rapid 1964 als Sektionsleiter österreichischer Meister, und als Trainer war er auch, hat er auch fungiert. Da gelang ihm mit Rapid und mit Körner, seinem Co-Trainer, oder sie haben das gemeinsam gemacht, 1976 ein Cup-Sieg. Außerdem war er noch Trainer bei Jahn Regensburg, bei Nürnberg, bei Eindhoven, bei 1860 München und war dort eigentlich mäßig erfolgreich als Trainer, wobei man sagen muss, immer wenn er gegangen ist, haben die Mannschaften dann im nächsten Jahr gut performt und dann Erfolge gefeiert. Das heißt, man spricht davon, dass er die Mannschaft gut performt hat und gut gebildet hat und gut übergeben hat. Seine Fähigkeiten als Sektionsleiter hat er, und in Kaderzusammenstellung hat er anscheinend auch als Trainer machen können. Ja, das heißt, Bimbo Binder, einer der erfolgreichsten Rapidler in der Geschichte, ist auch in das Jahrhundertteam von Rapid gewählt worden und liegt in Wien am Baumgartner Friedhof auf einem Ehrengrab der Stadt Wien, oder nicht auf, sondern in einem Ehrengrab der Stadt Wien, und kann dort nach wie vor besucht werden. Ja, sehr interessant.
Danke, Stefan. Insgesamt darf ich noch hinzufügen, 6-mal österreichischer Torschützenkönig geworden oder sich dahin hingeschossen. Und was ich interessant auch fand, habe es ja auch vorher auch nicht so ganz genau gewusst, nicht nur eben für die österreichische Nationalmannschaft gespielt mit 19 Spielen und 16 Toren, sondern eben für die Deutsche dann auch eben zwischen 39 und 41 dann 9 Spiele, 10 Tore.
Genau, ja. Ja. Danke, dass du wieder was ergänzt hast.
Wär bestimmt umgekehrt doch genauso, lieber Stefan. Soll ja deine Leistung nicht schmälern, bitte. Das möchte ich ja dezidiert erwähnen.
Danke.
Gerne. Deine nächste Aufgabe, auf die ich mich schon sehr freue, darf sein, wird sein, ich hätte gerne etwas zu den Derbys. Und zwar startend mit 1950, dem Jahrhundert-Derby, und dann 5 Derby-Highlights. Und damit meine ich diesmal wirklich Derby-Siege, teilweise also eben große Siege oder außergewöhnliche Erfolge von Rapid, zwischen 50 und 65, 65 und 80, 80, 95, 90 bis 2010er Jahre und dann sozusagen aktuell dann auch noch. Diesen 5 Zeiträumen, bitteschön.
Also Rapid-Highlights.
Genau.
Schade. Ja, okay.
Sage ich jetzt schon in dieser Stelle vielen Dank, und nicht nur ich, sondern auch ihr dürft euch darauf freuen, wenn es der Stefan dann nächsten Dienstag für uns alle präsentiert.
Ja. Gut, Markus, jetzt hast du mir die Aufgabe gegeben. Jetzt werden wir die Sendung beenden, weil sonst habe ich keine Zeit zum Recherchieren.
Ja, sicher, klar. Mach dich sofort auf ans
jede
Werk.
Sekunde.
Und wir sind schon alle sehr gespannt. Wünschen euch da draußen noch eine schöne Woche. Erfolgreiche Zeit für unsere Vereine. Und bleibt bitte gesund, weil es geht ja derzeit wieder ziemlich stark herum mit allerlei Krankheiten.
Ja, bitte bleibt gesund und munter. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder in alter Frische und schauen wir dann, wie da die Tabellenkonstellation ist.
Genau, so schaut's aus. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, ciao und Baba.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.